Heute bin ich vom Bahnhof zur Mühle gelaufen, diese anschaulichen 2 Kilometer, weil ich dringend mal Bewegung brauchte. Und mitten auf dem Fahrradweg kommt mir dieser liebe Bruder hier entgegen und sagt mir auf einmal, fährt er mir vorbei, bremst, sagt, sind Sie der Michael Diener? Sag ich, ja. Und dann sagt er zu mir im Laufe des Gesprächs, das sehr schön war, unter anderem folgenden Satz, was Sie heute Abend nicht machen dürfen, sagen Sie nicht, Sie wären in Ostfriesland. Das habe ich mir echt hinter die Ohren geschrieben. Also morgen bin ich in Ostfriesland, ne? Ja, aber heute bin ich im Ammerland. So, und ich finde es ganz toll, wie viel Mühe Sie sich gemacht haben für diesen einen Tag, den wir zusammen verbringen. Ich komme zu der Mühle, wunderschön, zum Übernachten. Steht vorne dran ein Weindorf für einen Pfälzer. Das ist ja sozusagen tiefste Heimat. Das sind sogar pfälzische Weinstände. Ja? Das glauben Sie, was ich heute Abend noch trinke? Einen schönen Pfälzer Weißwein. Ja, ja. Also, bitte? Ja, Ihnen war nicht so viel. Also, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf die Zeit, die wir miteinander haben. Und ich möchte Ihnen echt Mut machen, dass wir das jetzt nicht irgendwie absitzen und irgendwie gucken, dass es rumgeht, sondern Sie sagen, ich will heute Abend wirklich was mitnehmen zu dieser, wie ich finde, in der momentanen Zeit extrem drängenden und herausfordernden Frage. Was können denn Christen ihrem Gemeinwesen wirklich geben? Darüber kann man hochkomplexe und schwierige Vorträge halten mit ganz, ganz vielen Fremdwörtern und vielen Unterpunkten. Aber ich bin ja auch gerade durch die Jahre, die ich Allianzvorsitzender war, in ganz, ganz vielen Allianzkreisen gewesen. Die Allianz lebt an der Basis oder sie lebt nicht. Wir gehen immer noch davon aus, dass es 1100 Ortsallianzen in Deutschland gibt. Das heißt, es gibt 1100 Orte, wo Christen aus unterschiedlichen Gemeinden mal die Unterschiede ihrer Gemeinde beiseite lassen und das uns gemeinsam verbindenden Mittelpunkt stellen und sich dann fragen, was macht durch uns den Unterschied, da wo wir leben. Darum geht es heute Abend. Und will jetzt schon ankündigen, dass wir am Ende meines Vortrags bewusst eine Phase eingebaut haben, wo Sie zu Wort kommen sollen. Also Kommentare, Kritik, Gegenmeinungen. Sie müssen nicht unbedingt Fragen stellen. Sie dürfen auch einfach nur sagen, was Sie denken. Ja, ist mir ganz wichtig, dass Sie sozusagen dann nachher nicht sagen, es war jetzt so plötzlich, ich habe es nicht gewusst. Sie können jetzt eine Dreiviertelstunde lang über Ihre Frage nachdenken. Ja, so lange ungefähr werde ich sprechen. Und ich freue mich auf diesen Austausch. Wir werden auch nachher noch Gelegenheit haben, bei ein bisschen was zum Speisen uns nochmal auszutauschen. Aber wichtig ist, dass wir es auch im Plenum nochmal tun. Und das weiß die Band jetzt noch nicht. Das Lied, das wir eben gesungen haben, wird man nach meinem Vortrag nochmal singen. Geht das? Damit die Leute nochmal so kurz sich sammeln und dann kommen wir mit dieser Fragerunde. Super, vielen Dank. Heike Hecker hat eben in ihrer Begrüßung davon gesprochen, wir leben hier noch ziemlich beschaulich. Das kann ich dicke unterstreichen. Das ist so. Man könnte sagen, hier ist die Welt noch in Ordnung. Aber abgesehen davon, dass wenn eine Welt noch in Ordnung ist, also wenn die Straßen noch sauber sind, wenn die Graffitis sich in Grenzen halten, wenn man sich traut, draußen rumzulaufen und so, heißt das noch lange nicht, dass die persönliche und die private Welt in Ordnung ist. Hinter ganz sauberen und gut geordneten Straßen kann das größte Chaos und das schlimmste Tohuwabohu sein. Von daher darf man sich vom ersten Eindruck gar nicht täuschen lassen. Aber auch wenn das nicht so ist, haben Sie natürlich Anteil durch Fernseher, durch Zeitungen, durch Nachrichten an dem, was in unserer Welt geschieht. Heike Hecker hat es eben erwähnt, ich gehöre seit jetzt im dritten Jahr, deshalb habe ich auch ein Jahr früher mit meinem Allianzvorsitz aufgehört, zum Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland. Einmal im Monat treffen wir uns für 1,5 Tage. Und wir haben gestern Morgen um 10 Uhr angefangen mit unserer Sitzung und haben um 22.30 Uhr aufgehört. Heute Morgen um 9 Uhr angefangen und irgendwann nach 14 Uhr habe ich gesagt, jetzt muss ich langsam aber mal fahren. Und da geht es die ganze Zeit nur um Probleme eigentlich. Also das, was gut läuft, das macht man ja wenig zum Gegenstand von Sitzungen. Sondern wir reden über das, was schwierig ist und was komplex ist. Und ich möchte Sie heute Abend wirklich mit hineinnehmen in etwas, was ich unglaublich spannend finde, nämlich dass der Gott, an den wir glauben, sich was dabei gedacht hat, dass es nach dem Reinfall mit dem Paradies nicht gleich in den Himmel ging. Das hätte er ja machen können. Aber hat er nicht. Und seit 2000 Jahren gibt es keine Generation von Christen, und das ist ja auch spannend, das mal wahrzunehmen, es gibt seit 2000 Jahren, seitdem Paulus zum Beispiel den Thessalonicher Brief geschrieben hat, wo man sieht, wie er davon ausgeht, dass Jesus noch wiederkommt, bevor er stirbt. Seit 2000 Jahren gibt es keine Generation von Christen, die nicht damit rechnet, dass aber jetzt Jesus wiederkommen muss. Weil es so schlimm ist mit der Welt, weil so vieles sich zugetragen ereignet hat. Wenn man das mal wahrgenommen hat, wenn man mal Briefe liest aus dem Mittelalter, zum Beispiel aus der Zeit der Pest, wenn man wahrnimmt, wie Christen vor den Zeiten des Ersten und Zweiten Weltkriegs über die Wiederkunft Jesu gedacht haben, dann wissen wir, dass der Glaube daran, dass Christus wiederkommt, prägt jede Christengeneration und es hat immer etwas damit zu tun, wie sie den Zustand der Welt beurteilen. Es ist nie davon losgelöst. Und deshalb finde ich es ganz spannend, dass wir uns in diesen Fragenkreis heute Abend einfach miteinander mit hineinnehmen lassen. Ich möchte Ihnen jetzt am Anfang keinen biblischen Text lesen, aber ich möchte Ihnen einen biblischen Text vor Augen malen, der für mich sehr, sehr wichtig ist. Lukas 24, das ist die Geschichte der Emmaus-Jünger, die wir natürlich oder viele von uns gut kennen. Da waren Menschen 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen, sie haben viel für ihn aufgegeben und jetzt ist ihre ganze Vorstellung, ihre ganze Glaubenswelt, ihr ganzes religiöses Gebäude, das sie gebaut haben, wie ein Kartenhaus zusammengestürzt. Wir dürfen da nicht so schnell drüber weggehen, weil das passiert bei uns im Leben manchmal auch, dass unser Glaubensgebäude zusammenbricht. Viele glauben immer, das sei jetzt sozusagen der Ruin und ganz furchtbar. Aber manchmal stürzt ja auch nur etwas zusammen, weil es nicht tragfähig war. Und dann kann Gott tragfähiger auf den Ruinen und auf dem Überbleibsel in unserem Leben bauen. Zerbrüche sind nicht schwierig, aber wie wir damit umgehen. Und dieses 24. Kapitel im Lukas-Evangelium lässt uns ein wenig in die Herzen von 2 Jüngern hineinschauen, die im Grunde genommen mit ihrem Latein am Ende sind, die nicht mehr wissen, warum es so kam, wie es kam. Die nicht verstehen können, was das mit Jesus sollte. Wir heute, 2000 Jahre später, mit der Bibel, nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung, wir haben viel mehr den Durchblick. Wir fragen uns immer, wie kann man als Jünger damals nur das nicht gesehen haben? Jesus hat doch gesagt, er wird gekreuzigt und stirbt. Aber komisch, wenn wir selbst mit Leitsituationen konfrontiert werden, fällt es uns manchmal genauso schwer, geistlich damit umzugehen wie den Jüngern damals. Das Spannende für mich jedenfalls ist, dass die Situation, die diese Jünger damals durchlebt haben, für sie extrem existenziell war. Dass sie sozusagen auch in einer weltpolitisch schwierigen Lage Christen waren oder Christen geworden waren. Wir wissen, Judentum, Volk Israel, kleines Volk, Römer, Besatzungsmacht. Die Besatzungsmacht hatte sich durchgesetzt. Ihr Herr und Meister war mit der schlimmsten Foltermethode und Hinrichtungsmethode, die man damals kannte, gestorben. Ein qualvoller, langsamer Erstickungstod sollte Jesus drohen. Und dann ging es auf einmal doch viel schneller. Und trotzdem waren die Jünger wirklich mit ihrem Latein am Ende. Das sind Situationen, wo uns in der Regel hilft, wenn wir uns von vornherein auf das fokussieren, worin dann Hoffnung liegt. Also, wenn 2 miteinander traurig sind, kann man sich gegenseitig trösten. Das ist wichtig und gut. Wenn 2 miteinander Leid tragen, kann man sich gegenseitig zur Stütze werden. Man kann das Leid aber auch noch schlimmer machen. Ne? Man kann die Not noch schlimmer machen. Die Jünger damals waren sich gegenseitig keine große Hilfe. Und ich glaube, wir haben die Geschichte deshalb auch, so wie sie da steht, in der Bibel stehen, damit wir verstehen, die Lage ändernde Situationen entstehen dadurch, dass Jesus in diese Situation hineintritt. Das ist ja das Besondere am 24. Kapitel des Lukas-Evangeliums, dass der Herr von den Toten auferstanden, jetzt nicht sozusagen irgendwann mal kurz so interimsmäßig die Engelmächte zu regieren hat, sondern seine beiden Jünger, wie die anderen auch, aber jetzt diese beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus sieht, ihre Gespräche hört und sich Zeit nimmt, einfach mit ihnen unterwegs zu sein. ich möchte Sie ermutigen, wir dürfen es immer so blöd, ich möchte Sie ermutigen, dass Sie in Ihren Emmauswegen die Hoffnung nie verlieren, dass Gott Sie für so wichtig hält, dass er Ihren Emmausweg mit Ihnen geht. Wo die Fragen größer sind als die Antworten, wo die Zweifel viel stärker sind wie das Vertrauen. Ich glaube, dass Gott uns das durch die Zeiten schenken kann. Die ganze Kirchengeschichte ist voll davon, dass Gott das getan hat. Auf unterschiedlichste Weise. Manchmal auch einfach nur in der Kraft, das Leidvolle auszuhalten. Das wollen wir gar nicht verhehlen. Aber in der Situation kommt Jesus zu den Jüngern und er redet mit ihnen. Und auf einmal, er hat ja sozusagen sich Fragen zu den Jüngern gesellt, Fragen die Jünger und er redet und er erklärt ihnen das. Und auf einmal, schon auf dem Weg, ändert sich die Art und Weise, wie sie laufen. Und dann kommt der Moment, wo er gehen will und sie ihn einladen, Herr, bleibe bei uns, es will Abend werden, der Tag hat sich geneigt, Jesus geht mit ihnen ins Haus und das, was sie so oft mit ihm erlebt haben, geschieht noch einmal. Jesus bricht mit ihnen das Brot, Jesus wird derjenige, der in einer Geste, in einer ganz vertrauten Geste so tief erkennbar wird, dass die Jünger, die noch immer nicht wissen, wer das war, ihn zum gleichen Moment erkennen. Und alles ist anders, wie es vorher war. Das finde ich unglaublich. Und es ist so entscheidend, dass Jesus gar nicht da sein musste. Ich glaube, dass Lukas 24 eine Geschichte für uns ist, weil sie sagt am Kernpunkt, Jesus muss gar nicht physisch anwesend sein. Es genügt, dass sie ihn erlebt und erfahren haben, dass sie aufstehen und denselben Weg, den sie trostlos gelaufen sind, fröhlich und mutig und zuversichtlich zurückgehen. Und als die Jünger sich damals in Jerusalem trafen, kamen aus verschiedenen Richtungen Jünger, die trostlos unterwegs waren und die neue Hoffnung geschöpft haben, aus alleine diesem einen Grund, weil sie dem lebendigen Gott begegnet waren. Allesamt. Maria, Petrus, Johannes. Gott hat sich wirklich Zeit genommen, jeden einzelnen dieser Jünger zu begegnen. Und wir sagen deshalb heute theologisch, es braucht nichts anderes, als dass Christenmenschen immer wieder Zuversicht fassen, als dass Christus ihnen begegnet durch sein Wort, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schrift auslegte. Und indem er das Brot mit ihnen bricht und in den Zeichen selbst gegenwärtig ist. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir das für unser eigenes Leben an diesem Abend wirklich mal festhalten. Ich muss das immer neu festhalten. Er alleine ist der Grund in meinem Leben, dass ich immer wieder umkehren kann. Immer wieder umkehren kann. Emmauswege müssen keine Emmauswege bleiben. Keine Emmaus-Hinwege. Es können Emmaus-Rückwege nach Jerusalem werden, Jerusalem-Wege. Wenn Christus in unsere Gegenwart tritt. So, und wenn Christenmenschen das Woche für Woche miteinander feiern, nichts anderes tun wir im Gottesdienst. Wenn wir morgen früh Gottesdienst feiern, an so vielen Orten in Deutschland, dann treffen sich Menschen, die in einer ganz besonderen Weise Christus gegenwärtig erleben wollen. Das hat eine verwandelnde Kraft. Und ich frage mich oft, warum um Gottes Willen, ist von dieser verwandelnden Kraft so wenig in meinem Leben zu sehen. Ich rede nicht über Ihr Leben, ich rede über mein Leben. Warum gehe ich so oft Emmauswege und keine Jerusalemwege, keine Wege zurück? Mit einer verändernden Gesinnung, mit einer neuen Haltung, mit einer neuen Hoffnung und mit einer neuen Zuversicht. Ich bin einer von denen, der seit vielen Jahren jetzt schon in den sozialen Medien unterwegs ist, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir diese Welt von Facebook und Twitter und Instagram nicht den anderen überlassen dürfen. Muss nicht jeder machen. Ist gut, wenn es nicht ihrs ist, lassen Sie es. aber dort habe ich ja auch Kontakt mit vielen, vielen Christenmenschen und die Anonymität, in der man sich ein Stück weit bewegt, also ich bin dann oft natürlich schon der eher Bekannte, der sogenannte Prominente, und auf einmal können Menschen mit mir in Kontakt treten, die normalerweise die Gelegenheit dazu nicht haben würden. Ich bin ja nicht omnipräsent. Und auf einmal mischt da sich einer in Gespräche ein, den man irgendwie schon mal kennt oder gehört hat. Und dann entstehen Diskussionen, die sind manchmal herzzerreißend, ehrlich, offen und aufbauend und manchmal ernüchternd und zerstörerisch, angstbesetzt, trennend und verstörend. Also es hat in meinem Leben schon viele Tage gegeben, wo ich gedacht habe, warum machst du das eigentlich? Also warum bist du in den sozialen Medien überhaupt unterwegs? Lohnt sich das überhaupt? Aber ich finde schon, dass es wichtig ist, dass wir diese Emmaus-Jerusalem-Wege nicht nur ausprobieren quasi in unserem eigenen Leben, sondern auch da, wo wir Menschen begegnen. Und da gibt es eben heute die wichtige Erkenntnis, dass die Welt, in der Menschen leben, nicht nur die physische Welt ist, sondern auch die digitale. Unterschiedlich viel. Wenn ich so jetzt alterstechnisch mal so durch die Reihen schaue, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, wissen jetzt nicht alle, von was ich rede oder nicht so sehr, aber ist so. Leben heute ist eine Kombination aus verschiedenen Welten. Und das muss man auch mal erst verstehen. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, warum nehmen der heutigen Zeit psychische Krankheiten so zu? Gibt ja eigentlich keinen Grund. Es hat noch keine Zeit gegeben, wo Menschen so viel Zeit hatten, also so viele Alltagshelfer, von Robby, der jetzt auch noch das Wohnzimmer putzt, über Waschmaschinen und was weiß ich alles, aber so wenig Zeit hatten. So Getriebene waren oft. Hat was mit der Veränderung unserer Welt zu tun, wie klein sie geworden ist, wie alles, was in dieser Welt passiert, innerhalb von Minuten an uns heranrückt. Und deshalb ist die Frage so spannend, wie denn heute in dieser Zeit Menschen, Christenmenschen, die ihre eigenen Emmauswege haben, die Erfahrungen mit Christus machen, zu Menschen werden können, die Jerusalemwege gehen. Für sich selbst, für ihr eigenes Leben, hoffnungsvoll, zuversichtlich, verbindend, vertrauend auf Christus und wie wir das miteinander tun. Ich bin ja im Hauptamt Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, also der Gemeinschaftsbewegung, und ich werde manchmal dafür kritisiert, dass ich das so deutlich sage, aber ich sage das so deutlich. Wir sind eine Bewegung, die im Schnitt zwischen 1860 und 1900 entstanden ist. Also wir sind im Schnitt so 120, 130 Jahre alt. Und an vielen Orten ist unsere Bewegung alt geworden. Es sind überwiegend Emmauswege. Woher kommt das, wenn der Herr dasselbe ist? Am Montag treffe ich bei einem Treffen in Kassel wieder meinen wirklich lieben Bruder und Freund Christoph Stieber. Und wann immer ich mit dem zusammen bin, weil ich jetzt ja gerade in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde bin, erzählt er mir aus dem Baptismus auch nichts anderes. An vielen Orten ist es müde und schwer geworden. Wir hören von Christen, die aufbrechen. Wir hören weltweit von Regionen, wo das Evangelium wächst, wo Menschen zum Glauben kommen. Aber wir selbst müssen zugeben, wir leben in der Zeugniskraft. Wir reden dann von der Salz- oder von der Lichtkraft, oft auch von schwierigen Zeiten. Und was ich ganz schwierig finde, ist, wenn man dann sozusagen vor Gemeinden sitzt, und das tue ich sehr häufig, ich zähle das heute nicht dazu, dazu kenne ich sie viel zu wenig, aber wenn man vor Gemeinden oder Gemeinschaften sitzt und die das selbst schon empfinden und man dann den Finger in die Wunde legt und am Ende kommt ein großer Imperativ raus, ne? Mach doch mal. Und dabei stößt man auf Menschen, die schon so viel machen, denen es ja nicht egal ist, die sich jeden Tag anstrengen und probieren und die doch oft so wenig Frucht und Veränderung sehen. Deshalb habe ich heute Abend 4 Punkte für Sie zur Frage, was Christen ihrem Gemeinwesen geben können, die völlig banal sind. Also die Vorstellung, dass Sie heute Abend irgendwas Neues hören können, würde ich weit von mir weisen. Vielleicht hören Sie es neu kombiniert, vielleicht haben Sie es auch so noch nicht gehört. Das ist ja sowieso das Erstaunliche. Manchmal haben Sie Sachen schon 20 Mal gehört, beim 21. Mal macht es Klick. Vielleicht macht es ja heute bei einigen Klick, aber Sie werden 4 völlig banale, grundsätzliche Dinge hören, von denen ich glaube, dass jede Gemeinde, ob sie vibriert vor Leben, ob sie vor Kraft kaum noch laufen kann oder ob sie in den letzten Zügen lebt und nur noch mit dem Rollator durch die Gegend kommt, die eine Gemeinde leben kann, die dann ihnen geschenkt wird, wenn sie ihre Emmauswege zu Jerusalem werden lassen, weil Christus ihnen begegnet. Und das will ich heute Abend mit Ihnen zusammentun. Deshalb, ja, Christen haben Angst. Wichtig ist, die Angst darf nicht uns haben. Wir haben Fragen, wir haben Furcht, vieles ist unklar. Ganz wichtig, dass wir das unterscheiden. Es ist nicht schlimm, ängstlich zu sein, nicht schlimm, Furcht zu haben. Aber wenn die Furcht und die Angst uns hat, gerade als Christen, heute in unserer Zeit, dann verschiebt sich etwas ganz ungut. Deshalb ist die entscheidende Frage nicht, was wir der Welt geben können, sondern die Frage ist, was will Christus durch uns der Welt geben? Für mich ist, ich bin neben dem, dass ich evangelischer Christ bin und Pietist und eine Frau geheiratet habe, die Baptistin war, bin ich auch noch Fackelträger. Missionsgemeinschaft der Fackelträger, Major Ian Thomas, Christus in euch, Dynamik des Lebens. Diese Botschaft hat mein Leben nochmal in einer Phase, wo ich so als erzogener Christenmensch, ja, ich bin ja quasi als Christ aufgewachsen, ne? Ich bin in der christlichen Gemeinde geboren, ich habe einen Zwillingsbruder, der ist 3 Minuten älter, bevor wir laufen konnten, wurden wir in der Gemeinschaft durch die Reihen gegeben. Da ist es manchmal schwer mit der klaren Entscheidung für Jesus, und die Botschaft der Fackelträger haben mir nochmal ganz neu geholfen. Christus in euch, Dynamik des Lebens. Es ist nicht die Frage, was du tun kannst. Es ist die Frage, was Christus durch dich tun will. Es ist die Frage, was passiert, wenn Christus dir begegnet und durch seinen Geist verwandelt unterwegs bist. Und das Erste, was Christus in meinen Augen durch uns in Gemeinwesen tun kann, ist, er kann erinnern. Es gibt ein sogenanntes Böckenförde-Diktum. Ernst Wilhelm Böckenförde war Bundesverfassungsrichter und hat einen Satz gesagt, der bis heute in vielen Talkshows permanent zitiert wird. Er hat nämlich gesagt, dass der Staat für die Grundlagen des Gemeinwesens, in dem wir heute leben, nicht wirklich selbst garantieren kann. Also er wollte damit sagen, das, was ein Gemeinwesen ausmacht, ist nicht durch Gesetze allein bestimm- und regelbar. Es gibt so etwas wie einen Geist einer Gesellschaft, so etwas wie eine Grundlage, die größer ist als eine Gesellschaft. Und wir können als Christenmenschen in unserer heutigen Zeit, in unserem Gemeinwesen, in unserer Gesellschaft, die Menschen an diese Grundlage erinnern. Es gibt große Diskussionen, ob das das christliche Abendland ist und was das eigentlich bedeutet. Und bestimmt wäre es falsch zu sagen, dass das Einzige, was unsere heutige Gesellschaftsordnung geprägt hat, das Christentum gewesen ist. Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht immer davon, dass das heutige Staatswesen auf 3 Hügeln sozusagen erbaut wurde. Jetzt gebe ich zu, dass für Menschen in Ostfriesland und im Ammerland die Vorstellung von Hügeln etwas schwierig ist. Entschuldigung, muss das sein. Aber 3 Hügel. Und sie meint damit das Kapitol in Rom, den Areopag in Griechenland und Golgatha. Ich glaube, dass da viel Wahres dran ist. Manchmal höre ich so Vorträge, wo so gemacht wird, als wäre alles, was heute geworden ist, einfach nur den Christen zu verdanken. Das ist, glaube ich, wenn man die Geschichte ernst nimmt, nicht ganz so. Aber wer sagt oder wer versucht zu leugnen, dass unser heutiges Gemeinwesen nichts mit den christlichen Grundlagen zu tun hätte, der liegt völlig falsch. Und Ernst Wilhelm Böckenförde meinte das auch so. Der Staat kann Glauben nicht befehlen. Der Staat kann Glauben nicht garantieren. Aber unser Gemeinwesen lebt bis heute von der Kraft, die in christlichen Überzeugungen steckt. Unter anderem. Und die Kraft sollten wir in die Gesellschaft wirklich hineintragen. Ich möchte ein paar Beispiele dafür nennen. Würde ich gerne tun. War ich das? Egal. Menschenwürde. Es gibt keine tiefere Begründung der Menschenwürde, als dass wir als Christenmenschen glauben, dass jeder einzelne Mensch von Gott geschaffen ist. Der Satz ist so leicht zu sagen, aber er will schwer buchstabiert werden. Jeder einzelne Mensch hat eine völlig von seinen Taten oder von seinem Lebenswandel unabhängige Würde, weil er ein Geschöpf Gottes ist. Gott hat sich mit dem allerschlimmsten Menschen genauso viel Mühe gegeben wie mit dir. Und er ist ihm genauso wichtig. Und das finde ich eine unglaublich starke Aussage. In einer Zeit, in der die Würde von Menschen relativiert wird, ist das ganz wichtig, dass wir in unserer Gesellschaft die Erinnerung wachhalten, dass jeder einzelne Mensch eine unvergleichlich große Würde hat, weil er ein Geschöpf Gottes ist. Man kann Menschenwürde auch anders begründen, auch atheistisch, aber keine andere Begründung reicht so tief wie diese christliche Begründung. Und wenn wir im Grundgesetz sozusagen über die Grundlagen unserer Gesellschaft nachdenken, dann ist das ja sozusagen der erste grundlegende Satz: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wir als Christenmenschen, wir erinnern unsere Gesellschaft immer wieder daran. Um es mal immer wieder auch konkret zu machen und auch ein bisschen Anreiz zu bieten, vielleicht für eine kontroverse Diskussion nachher, ist zum Beispiel einer der Gründe, warum die Bundesrepublik Deutschland sich vor vielen Jahren entschieden hat, dass es in unserem Land keine Todesstrafe gibt. Immer wenn einer was ganz Schlimmes gemacht hat, heißt es ja Kopf ab. Ne? Ja. Den müsste man mal, hat er ja auch mit anderen gemacht. Aber da wir Menschen, die tot sind, nicht mehr lebendig machen können, gilt in dem Moment der Augenmerk neben den Opfern auch dem Täter und der Frage, wie kann man seine Würde schützen. Und deshalb, wir erinnern unsere Gesellschaft an das, was die Gesellschaft sich selbst nicht geben kann, zum Beispiel die Menschenwürde. Ein zweites, das mir dabei ganz wichtig ist, jetzt haben wir doppelt geklickt, aber ich kann auch gleich beides da stehen lassen, das Thema Freiheit. Nicht wahr, das ist vielleicht der Grundbegriff, auf dem Menschen, atheistisch oder Christen, sich heute in der Gesellschaft am meisten einigen können. Es gab jetzt vor kurzem wieder eine Umfrage, wo Deutsche gefragt wurden, also Bürger dieses Landes, was ihnen denn am wichtigsten ist. Da kam die Freiheit mit ganz oben. Freiheit ist den Menschen mit am wichtigsten. Und jetzt muss man ehrlicherweise sagen, es gibt einen Freiheitsbegriff durch den christlichen Glauben, der anders ist wie der Freiheitsbegriff, den Atheisten haben, oft. Ich bin sehr vorsichtig mit so pauschalen Aussagen, weil meistens liegt man damit falsch und dann verletzt man die Würde von Menschen. Aber Christen wissen, die tiefste Freiheit erfahren sie in der Bindung an Gott. Eigentlich ein Widerspruch in sich. Eigentlich sagen wir, Freiheit heißt, frei zu sein von allem. Ich bin ganz bei mir, ich bin frei. Als Christen glauben wir, es gibt keine tiefere Freiheit, als gebunden zu sein an Jesus Christus, an den lebendigen Gott. Und dadurch wird aus der Freiheit, die wir als Christen vertreten, keine Freiheit von etwas. Wir wissen, dass Freiheit von eine Lüge ist, weil Menschen immer irgendwie unfrei sind, sondern es wird eine Freiheit für etwas. Wir setzen aus der Bindung an Christus unsere eigene Freiheit ein für das, was Gott in unserem Leben wirken will. Ich sage dazu jetzt nicht viel mehr, weil darüber werden wir morgen früh nochmal ganz intensiv nachdenken, bei diesem wunderschönen Text aus Galater 5 und aus Galater 6. Aber es ist mir ganz wichtig, dass wir uns das heute Abend schon mal so ins Herz reinschreiben. Unser Freiheitsbegriff als Christenmenschen macht einen Unterschied in der Gesellschaft. Frei heißt nicht, dass ich sozusagen einfach tun und lassen kann, was ich will. Sondern Freiheit heißt, dass ich frage nach dem, was Gott will. Und indem ich es tue, werde ich frei. Bin ich frei. Der freieste Mensch von allen. Wenn wir das selbst nicht mehr glauben, wie sollen es uns andere glauben? Wir können zugleich daran erinnern, dass mit diesem Freiheitsbegriff Verantwortung verbunden ist. Es ist eben nicht nur, dass ich tun und lassen kann, was ich will, sondern ich werde Gott gegenüber verantwortlich für meine Freiheit. Von Anfang an ist der Mensch in der Heiligen Schrift ein Beziehungswesen. Er ist nicht ein Individuum, das autark ist, sondern er ist als Beziehungswesen zu verstehen, in der Beziehung zu Gott, aber auch in der Beziehung zu Menschen. Das macht mich verantwortlich. Meine Freiheit hat eine Grenze an der Freiheit des anderen. Und weil es da permanent Überschneidungen gibt, muss das miteinander ausgeglichen werden. Als ich heute in meinem Hotel ankam, lag auf meinem Hotelzimmer ein Zettel, auf dem stand, es tut uns wirklich sehr leid, dass direkt vor dem Hotel ein Weinfest stattfindet. Ja. Und mit dem Hinweis, dass es also bis 12 sehr laut wird. Das ist mir jetzt schon auch zu lange. Ne? Aber meine Freiheit, in Ruhe schlafen zu wollen, wird begrenzt durch die Freiheit der bestimmt schätzenswerte Vereine und Organisationen in Augustfehn, die sagen, hey, wir feiern jetzt mal zusammen. Da muss man einen Ausgleich finden zwischen den verschiedenen Freiheiten. Das ganze Leben ist ein Begrenzen der Freiheit aufgrund der Freiheit der anderen und ein Kompromisse suchen. Aber das hat seinen tiefsten Ursprung in christlichen Überzeugungen, dass Freiheit etwas mit Verantwortung zu tun hat. Ich möchte Ihnen noch ein letztes Beispiel nennen dafür, woran wir eine Gesellschaft erinnern. An die Würde der Menschen, an die Freiheit und die Verantwortung. Und jetzt kommt der tiefste Wert, der vielleicht am tiefsten als alle andere nur verständlich wird aus dem christlichen Glauben. Das ist das Thema der Vergebung. Also wir leben ja trotz aller, wir leben ja in einer Zeit, wir versuchen behutsam zu sein mit der Natur, mit uns selbst, vegan oder was weiß ich was. Ich mache das nicht lächerlich, überhaupt gar nicht, aber diese ganze Behutsamkeit ändert nichts daran, dass wir in einer gewissen Weise auch in einer echt gnadenlosen Zeit leben. Wo oft dieses Do o des, wie du mir, so ich dir, was du mir getan hast, tue ich dir wieder, Auge um Auge, Zahn um Zahn, wo so vieles gilt, was nicht von der Vergebung geprägt ist. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft immer und immer wieder die Erinnerung dafür braucht, dass in der Vergebung die größte Kraft liegt, die es in dieser Welt gibt. Das Thema heute Abend heißt nicht, was du als Christ dem Gemeinwesen geben kannst, sondern was Christen im Plural. Ich glaube an die Kraft einer Gemeinschaft, Freiheit, Verantwortung. Ich glaube, dass wir miteinander einen Geist kreieren können, in Orten, in Regionen, der nicht einfach nur das Lied der Gewalt und des Zorns und des Hasses und des Gegeneinanders singt, sondern dass neue Stimmungen hineinkommen. An so vielen Orten in Deutschland, ich werde nachher gleich noch intensiver darüber sprechen, sind Christen Menschen Brückenbauer. Das funktioniert aber nur, wenn wir miteinander in der eigenen Gemeinde und zwischen den Gemeinden auch Brückenbauer sind. Wir können nicht so mal kurz sagen, okay, unter uns haben wir Streit, aber jetzt sind wir Zeugnis, jetzt müssen wir Christen sein, jetzt schnippen wir mal die Vergebung an. Wenn die Vergebung unseren Lebensstil untereinander nicht prägt, werden wir es in der Gesellschaft nicht leben können. Und Vergebung ist ja einmal das, was mir selbst zuteil wird, aber es ist dann auch das, was mir selbst das Leben so unglaublich schwer macht. Vergebung ist nicht leicht. Ich werde immer so Beispiele einfließen lassen, damit Sie merken, wie konkret das ist. Vor inzwischen 2 Jahren hat der Rat auf einer Reise gemeinsam mit den katholischen Bischöfen Israel bereist. Damals kam es zu dieser, ich war damals nicht dabei, es konnten nur 5 aus dem Rat mitfahren, weil auch nur entsprechend viele katholische Bischöfe dabei waren. Aber es kam damals zu dieser Tempelberg-Begegnung, wo die beiden Delegationsleiter und auch alle anderen auf Anraten ihrer Begleiter aus Jerusalem und auf deren Bitten ihre Kreuze abgelegt haben. Diese Geschichte geht seitdem durch die Medien. Wann immer es einen Artikel über den Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford Strohm in IDEA gibt, das ist ja sozusagen das Organ der besonders frommen Christen, dann ist unter den ersten 3 Kommentaren einer dabei, der sagt, dem glaube ich eh nichts mehr, der hat sein Kreuz abgelegt. Abgesehen davon, ob die Situation und die Handlungsweise damals richtig war. Er hat ja selber gesagt, dass ihm das ja leid tut, was er ausgelöst hat, auch wenn er es wahrscheinlich in der Situation, in der damals war, nochmal so machen würde. Aber die Leute waren nicht dabei. Es heißt nur, die haben das Kreuz abgelegt. Und die einen sagen, das war furchtbar, die anderen sagen, das war vernünftig. Aber dass unter Christen eine solche Wut und ein Hass herrscht, dass man sozusagen das Vergehen, wenn es denn eins war, eines anderen, nicht auch mal vergeben kann, sondern dass es permanent neu aufgeholt wird und rausgeholt wird, dass es andere Sachfragen dominiert, sodass es gar nicht mehr um die andere Sachfrage geht, sondern um einen anderen Sachverhalt. Das ist zerstörerisch. Und wenn wir das mit dem Ratsvorsitzenden machen, machen wir es unter uns auch. Streitet sich ein Ehepaar miteinander und dann sagt der Mann zur Frau, weißt du, was ich so schlimm finde? Immer wenn wir miteinander streiten, wirst du hysterisch. Dann sagt sie, hysterisch heißt das. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid, jetzt sind sie aber alle wieder wach. Hysterisch heißt das. Dann sagt er, nein, historisch meine ich. Du hältst mir alles vor, was ich in der Vergangenheit falsch gemacht habe. Die Vergebung wird nicht historisch. Und manchmal haben wir so eine Schmalspurvergebung. Herr Jesus Christus, danke, dass du für meine Schuld gestorben bist und dass du mein Leben erlöst hast. Und dann sind wir wie im Gleichnis, das Jesus ja deshalb genau erzählt hat, diejenigen, die, obwohl sie selbst so viel vergeben bekommen haben, es wirklich nicht fertigbringen, den anderen ihre Schuld auch zu vergeben. Wie soll in unserer Gesellschaft ein Geist der Vergebung entstehen, wenn wir es nicht untereinander leben? Ich bin der festen Überzeugung, dass die Zeiten in unserem Land noch richtig, richtig schwierig werden. Und dass es Christen braucht, die vergebungserprobt sind. Und ich wünsche mir, dass wir unsere Gesellschaft daran erinnern, dass es keine humane Gesellschaft geben kann, die nicht Menschenwürde, Freiheit, Verantwortung und Vergebung auf dem Nährboden des christlichen Glaubens lebt. Das können wir in unser Gemeinwesen bei jeder Gelegenheit hineintragen. Die große Gemeinde und die kleine, die vor Kraft strotzt und die mit dem Rollator. Das Zweite, was wir durch Christus in die Welt hineintragen können, ist natürlich das Gebet. Und ich glaube, an der Stelle will ich Ihnen auch nochmal Mut machen, dass Sie das mit dem Beten so richtig ernst nehmen. Beten ist richtig Arbeit und deshalb fällt es uns oft so schwer, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in unserer Welt, in unserer Zeit betende Gemeinden sind, betende Christenmenschen sind. Ich selbst bin Choleriker. Bevor andere Feuer rufen, habe ich schon gelöscht. Das Problem ist nur, ich lösche oft da, wo gar keine Brände waren. Ich mache dann richtig viel falsch. Bei mir gilt oft erst handeln, dann denken. Mir ist völlig klar, dass die Reihenfolge verkehrt ist und ich muss mein Leben lang daran arbeiten, dass ich es ändere. Und das wäre so gut, wenn ich vor manchem, was ich sage oder was ich tue oder was ich schreibe, echt mal beten würde. Wenn meine Worte geprägt wären von dem, was durch das Gebet an Geist in meinem Leben entsteht. Ich glaube, das Beten schafft einen anderen Geist in uns Menschen. Und wenn Christen zusammen beten, verändert sich etwas. Und wir schulden unserem Gemeinwesen, dass wir betende Christen sind. Das will Christus durch uns in dieser Gesellschaft tun. Und dass wir sozusagen beim Beten immer wieder ganz schnell hinausstoßen über unsere eigenen Anliegen, die sind gut und wichtig. Aber dass wir ganz, ganz schnell zu den drängenden Fragen und Nöten unserer Zeit und unserer Welt kommen. Ich habe das vor einiger Zeit mal irgendwo gelesen, habe es auch nachgeprüft. Ist wirklich spannend. Wachsende Gemeinden beten konkret. Kennen Sie das Gebet, Herr Jesus Christus? Und wir bitten dich für alle Menschen, die noch keine Christen sind. Du siehst die vielen leeren Stühle in unserem Raum. Herr, bitte fülle sie. Dem Herrn sind die leeren Stühle in ihrem Raum völlig egal. Dem Herrn geht es um die Menschen. Um die haben Namen. Wachsende Gemeinden beten und Herr, ich bitte dich für Lydia, die in der Bäckerei immer verkauft und ich bitte dich für Ahmed, der jetzt rübergekommen ist aus Syrien und den ich immer in der Straße treffe und ich bitte dich, verstehen Sie, was ich meine? Konkret, wir nehmen Verantwortung für die Welt, wenn wir den Dingen einen Namen geben, weil keiner, der für irgendetwas bittet, was ihm auf dem Herzen liegt, aus der Familie oder so, das nur allgemein tut. Und am konkreten Bitten für die Nöten und Sorge ihres Gemeinwesens, wenn vielleicht auch alles in Ordnung ist, und für das große Gemeinwesen, in dem wir leben, erkennt man uns Christen. Nicht weltflüchtig, sondern welttüchtig sollen wir sein. Wir versprechen, verstehen Sie, Gott gibt uns ein Versprechen, dass Gebet gehört wird und wir versprechen, ineinander sprechen wir Gott und unsere Zeit und die Nöte und die Sorgen und wir sagen Gott, wie wir sehen und dass wir Recht haben und die anderen nicht und dann beten wir und Gott kann unser Herz verändern durch das Gebet oder kann die Welt verändern durch unser Gebet. Aber es wird nichts geben, was in unserem Land geschieht, wenn es nicht durch das Gebet geschieht. Und ich glaube, dass wir anfangen müssen, öffentlich und konkret und verlässlich zu beten. Und ich sage Ihnen eins, ich bin von meiner Natur als Pfälzer alles andere als ein Charismatiker. Ja? Also das liegt mir nicht so, aber ich habe das zum Beispiel von meinen pfingstlerischen Geschwistern gelernt, dass es ein Unterschied ist, ob ich betend durch eine Stadt gehe. Sehen, was ich sehe und statt einfach nur zu gucken, wie die Sonderangebote bei Edeka sind, für die Menschen zu beten, die gerade ins Edeka gehen. Ich möchte Ihnen Mut machen, dass Sie als Christenmenschen die Verantwortung für die heutige Zeit, für Ihr Gemeinwesen übernehmen, indem Sie öffentlich, verlässlich und konkret beten. Ich möchte Ihnen Mut machen, dass die Bürgermeister und die Zuständigen in Augustfehn und Detern und wo sie herkommen, im Ammerland und im Ostfriesland, dass die wissen, sie beten für sie. Und dass sie immer wieder fragen, was sind eure konkreten Anliegen? Wir haben in der Allianzgebetswoche gute Erfahrungen gemacht an vielen Orten mit dem Gebet im Rathaus. Inzwischen werden uns die Rathäuser wieder genommen, weil das auch ein Zug unserer Zeit ist, dass dann nicht religiöse Menschen sagen, was suchen die bei der Politik? Okay, dann beten wir eben vor den Rathäusern. Aber wir lassen uns die Verantwortung für diejenigen, die Verantwortung tragen, unserer Gesellschaft nicht nehmen. Und wir bringen sie vor Gott. Und das kann jede Gemeinde, ob vor Kraft strotzend oder am Rollator, wirklich tun. Betende Gemeinde sein. In der Allianz betende Gemeinde sein. In der Jahren, in denen ich Allianzvorsitzender war, und ich kenne das ja aus meinem eigenen Betrieb, Allianzgebetswoche ist oft das fünfte Rad am Wagen. Wenn das alles, was in der eigenen Gemeinde gelaufen ist, einigermaßen funktioniert, dann ist wieder Januar, müssen wir jetzt durch. Wenn wir nicht kommen, kommt keiner. Da muss sich was ändern in mir und bei uns, dass wir sagen, hey, das hat Verheißung. Mensch, Meier, wenn es in der Bibel eine Sache gibt, die Verheißung hat, ist es das Gebet. Und ich glaube, dass es das große Werk des Diabolos ist, dass er uns das Gebet somatisch macht und das Gebet miteinander somatisch macht. Wir haben uns vorhin, Bruder Park und ich, haben uns unterhalten über Allianz Gebetswoche und als ich in der Stadtmission aufgewachsen, ich war 5 oder 6 und wurde immer mitgeschleppt und ich glaube, ich war 8 oder so, da erinnere ich mich. Wir konnten in jeder Allianzgebetswoche als erstes oder zweites, hat ein Bruder aus der Methodistengemeinde gesprochen, der dem Herrn für seine Erlösung gedankt hat. Wir haben am Anfang immer gedacht, das wäre frisch passiert, aber es war vor 60 Jahren. Und dann hat er sozusagen ganzes Leben durchgebetet und die Formulierung, das ganze Gebet, 10 Minuten lang, war jedes Mal gleich. Ja, das war mühsam damals. Aber ich wünsche mir, dass wir sozusagen wegen schlecht gemachter Erfahrungen nicht das Gebet über den Haufen werfen, sondern dass wir sozusagen neu untersuchen, wie kommt unser Herz vor den Herrn und wie kommen wir wirklich gemeinsam. Denn das können wir unserem Gemeinwesen geben. Und niemand sonst kann das unserem Gemeinwesen geben, als alle Christenmenschen, dass wir miteinander die Hände heben und konkret beten für Menschen und für Situationen. Und dass wir darauf warten, dass Gott uns hört und dass er etwas verändert. Das Dritte, was Christus durch uns der Welt geben will, das ist Heilen. Ich erinnere Sie dabei an die Geschichte in Markus 2. Für mich eine Kerngeschichte des Neuen Testamentes. Kein Zufall, dass sie am Anfang des wahrscheinlich ältesten Evangeliums steht, wo die 4 Gichtbrüchigen ihren Freund zu Jesus bringen, wo Jesus diese tiefe Not dieses zerkrümmten Mannes, der auf so ungewöhnlichen Weg zu ihm gekommen war, sieht und zu diesem Menschen sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und sozusagen als Bevollmächtigung seiner Vollmacht, Sünden zu vergeben, sagt er, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und seit der Zeit ist völlig klar, dass bei dem Gott, bei dem wir nachfolgen, Heil und Wohl zusammenkommen. In der Reihenfolge. Heil und Wohl. Es geht darum, dass Menschen Sündenvergebung erfahren, so wie Heike Heger das vorhin gebetet hat. Wir reden sogar ungern drüber. Aber dass das immer und immer wieder geschieht, wir müssten furchtbar gern drüber reden, weil es ist ja das Beste, was es gibt. Ich werde lastenlos. Gott schafft mein Heil und er lässt einen Krüppel nicht verkrüppelt liegen. Und deshalb sind wir als Christenmenschen wiederum die Einzigen, die einer Gesellschaft die Verbindung von vertikaler und horizontaler in der Gestalt des Kreuzes in die Geschichte eines Ortes hineinschreiben können. Heil und Wohl. Und wehe, wir reißen es auseinander. Wehe, wir machen so, das Wohl könnte das Heil ersetzen. Und wehe, wir tun so, als wäre das Heil nicht gefolgt von einer Liebe, die das Wohl der Menschen sucht. Wir leben in diesem Fadenkreuz. Wir leben in diesem Spannungsfeld von Heil und Wohl. Und mit das Schlimmste für mich in meiner Glaubensgeschichte ist, dass ich immer so hinhergerissen bin zwischen diesen verschiedenen Schubladen, die es gibt. Ne? Also aufgewachsen in der Stadtmission, genauso in der Kirchengemeinde zu Hause. Den einen war ich nie fromm genug und den anderen war ich immer viel zu fromm. Die einen haben sich immer gekümmert um die Bekehrung, das Heil, um die Mission, das war in der Stadtmission und so. Und dann war ich in der Kirche, da ging es um Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Und die einen haben immer so gemacht, als hätten die einen nicht verstanden, um wo das Evangelium geht, und die anderen immer gesagt, als hätten die nicht verstanden, wo es ums Evangelium geht. Und soll ich euch was sagen, man kann es mit beidem übertreiben. Man kann so vom Heil reden, ohne über das Wohl nachzudenken, dass die Menschen uns das Heil nicht mehr glauben. Und man kann so über das Wohl reden, dass man das Heil vergisst. Dann ist es keine geistliche Kraft mehr. Dann ist es Sozialarbeit, die ist auch toll, wichtig und ehrenwert. Aber Gott hat uns nicht berufen, Sozialarbeit zu tun, sondern Diakonia. Was völlig anderes. Das ist die menschliche Antwort auf die geistliche Tat Jesu am Kreuz. In der Horizontalen. Und aus diesem Grund finde ich es ganz wichtig, dass wir uns das Heilen in unserer Gesellschaft nicht nehmen lassen, dass wir sagen können, da wo eine christliche Gemeinde ist und da wo Christen aus verschiedenen Gemeinden zusammenkommen, geschieht Heilsames für unser Gemeinwesen. In den Jahren, in denen ich wahrgenommen habe, wie schwierig es an vielen Orten um Gemeinschaftsbewegungen, wie um viele andere Gemeinden in Freikirchen und Landeskirchen bestimmt ist, ist mir aufgefallen, dass eine tiefe Kraft zur Erneuerung darin liegt, dass man diese Dinge eng aneinander bindet. Wenn man in die weltweite Christenheit hineinschaut, wo Erweckung geschieht neben dem Gebet, ist es immer eine Verbindung von Heil und Wohl. Es ist wirklich Verkündigung des Evangeliums, es ist Ruf zur Umkehr, es ist die Erfahrung von Sündenvergebung und es ist ein bedingungsloser und grenzenloser Einsatz für die Nöte von Menschen im jeweiligen Umfeld und in der Umgebung. Und ich habe deshalb oft meine Gemeinden gefragt und frage sie heute oft wie immer wieder, wenn ihr euren Laden heute zumacht, würde den Menschen irgendwas fehlen? Würde das irgendeiner merken, wenn der Letzte das Licht ausmacht? Außer von denen, die da hingehen. Gemeinden sind nicht einfach nur dazu da, dass wir am Sonntagmorgen eine geile Anbetungszeit haben und so richtig ermutigt werden, sondern sind dazu da, dass die Ermutigten hinausgehen in diese Welt. Mit der Gesamtbotschaft von Heil und Wohl. Und deshalb geht es in dem Alltag von Gemeinde um Mission und um Diakonie und nicht darum, dass wir das im Gegensatz zueinander setzen. Bevor ich Präses in Gnadau verbannt wurde, war ich Dekan in der Pfälzischen Kirche. Nur mal so ein kleines Beispiel, auch wieder was vielleicht zum Streiten nachher. als ich mein Dekanat verlassen habe, gab es, das habe ich nicht eingeführt, das war einfach so der Zug in evangelischen Kirchengemeinden. In meinem ganzen Dekanat, ich war ja auf vielen Dekanatsfesten, auf Kirchenfesten und Gemeindefesten, in meinem ganzen Dekanat gab es keine einzige Kirchengemeinde, denen ich fair gehandelten Kaffee ausgeschenkt hätte. Als ich in die Gemeinschaftsbewegung kam, bin ich abends mal in die Küche gegangen und habe gefragt, und wo kauft ihr euren Kaffee? Oh, Herr Präses, 2,99 Euro. Das eine tun und das andere nicht lassen. Es kann Christen nicht egal sein, unter welchen Bedingungen Kaffee angebaut wird und was Menschen dafür für Löhne bekommen. Und es mag sie sowas von ärgern, dass ich das sage. Sie müssen mich herausschmeißen, bevor ich aufhöre, das zu sagen. Wenn wir diese unheilvolle Trennung zwischen Heil und Wohl nicht durchbinden, wenn wir glauben, wenn Kirche über Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung redet, hätten die irgendwie das Thema verfehlt. Suchen Sie mir mal zwei Bibelseiten, wo es nicht um diese Themen geht. So, und wenn die Kirche aber nur darüber redet, ist es falsch. Die Triebfeder, der Grund dessen, warum wir für Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung sind, muss immer wieder deutlich werden. Sonst wirft man Kirche Politik vor. Aber natürlich wissen wir, dass überhaupt gar nichts, was wir tun, unpolitisch sein kann. Das Evangelium war unglaublich politisch. Schauen Sie an, wie es die Welt und die Region verändert hat. Aber es geschieht in dem Zusammenwirken von allem beiden. Und ich sehe oft so viele Gemeinden, die dann wiederum so richtig fromm geprägt sind und die einladende Evangelisationsveranstaltung und die auch eine sehr große persönliche Diakonie pflegen, das will ich ausdrücklich sagen. Das Bild von dem Christen, der nur bekehren will, aber nicht helfen, das ist ja sowieso so ein schiefes Bild, das gibt es ja so gut wie gar nicht. Aber dass im Gemeindeleben nicht auch sichtbar wird, dass uns die Nöte der Welt und die Fragen der Menschen konkret interessieren. Und da will ich zum Beispiel ganz direkt sagen, dass das Thema der Flüchtlinge in vielen Gemeinden in diesem Land eine vollkommene Veränderung herbeigeführt hat. Ganz, ganz viele Gemeinden, die vorher sich kaum gesellschaftlich engagiert haben, haben durch diese Not angefangen, sich für Flüchtlinge einzusetzen, haben angefangen mit Sprachkursen oder haben angefangen, Leute zur Verfügung zu stellen, die Behördengänge machen, haben Flüchtlinge aufgenommen. Es ging ja in einer bestimmten Welle wirklich bis in viele kleine Ortschaften hinein. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, an vielen Orten waren, ich kann jetzt nur über meine Bewegung reden, ich weiß, dass es für die anderen Kirchen auch gilt, so viele Gemeinschaften dabei. Und es hat diese Gemeinschaften verändert, selbst jetzt, wo die Geflüchteten nicht mehr da sind. Und viele haben gespürt, wie das ist, wenn das zusammenkommt, was laut Evangelium zusammengehört. Und was wir unserem Gemeinwesen wirklich schenken können, ist, dass wir zum Beispiel in den nach wie vor drängenden Fragen von Migration und Integration als Christen wirklich in die Bresche springen. Es ist ein weit, weit weg von Orten, wo Demonstrationszüge aufeinanderprallen. Aber in unserer Gesellschaft verändert sich das Klima. Und es ist ganz wichtig, dass wir, wenn Sie den Weg bisher mitgegangen sind, von der Frage der Menschenwürde, von der Frage der Verantwortung, vom Gebet bis hin zu Heil und Wohl, dass wir da in die Bresche springen. Es ist gar nicht die entscheidende Frage, ob Merkel die Grenze hätte öffnen sollen oder nicht, sondern es ist die entscheidende Frage, ob wir bei den Menschen, die in weltweiten Migrationsbewegungen unterwegs sein werden, so wie das eigentlich immer der Fall war, wobei jetzt einfach die unterschiedliche Kultur und Religion uns oft so schwer fällt, ob wir an diesen Menschen ein Christusbild hinterlassen. Viele haben so die Vorstellung gehabt, wenn bei den Flüchtlingen zu uns kommen, vor lauter Dankbarkeit können die kaum noch gehen. Aber wir haben lernen müssen, auch Geflüchtete sind einfach Menschen, böse Menschen und gute Menschen, schlechte Menschen und charakterlich hervorragende Menschen. Menschen, die sich anstrengen und bemühen und Menschen, die den Sozialstaat nur ausnutzen wollen. Ja, so ist das Leben. Und der Staat muss damit umgehen. Richtig damit umgehen. Straftaten müssen geahndet werden. Aber wenn unsere Grundstimmung wird, dass wir uns abschließen, dass wir sozusagen, weil wir nicht allen helfen können, aufhören, überhaupt jemandem zu helfen, wenn unsere Haltung gegenüber Menschen einer anderen Hautfarbe, einer anderen Sprache oder einer anderen Religion grundsätzlich negativ und kritisch wird, verfehlen wir das Evangelium. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir sozusagen heilsam wirken in dieser Gesellschaft. Ich finde es schlimm, wie momentan die Die einen vor lauter Angst vor dem Islam und der Sorge, dass wir bald alle Schleier tragen. Und die anderen vor Sorge, dass sich der Nationalsozialismus wiederholt und vor Angst davor, wie wir oft angstgeleitet aufeinanderprallen, Linke und Rechte, und wie wir Schubladen nur noch haben. Und es muss Menschen geben, die aus den Schubladen springen und die ein versöhnendes Werk in unserer Zeit tun. Wir sind eingeladen als Christen, und das ist unabhängig davon, wie Sie das politisch beurteilen. Ich habe echt versucht, mich neutral auszudrücken, bis auf die Stelle, dass ich sage, Menschen grundsätzlich abzulehnen, ist gegen das Evangelium. Aber ansonsten seien Sie Ihrer politischen Meinung gewiss, aber lassen Sie uns heilsam wirken in dieser furchtbaren Diskussion, in die ich sehr stark involviert bin und über die wir jetzt auch wieder gestern stundenlang geredet haben. Was können wir tun? Wie können wir helfen? Wie können wir die Menschen nicht verlieren, die mit großer Angst und Skepsis auf Flüchtlinge schauen und auf den Islam? Aber wie können wir andererseits auch nicht aufgeben, was uns, glaube ich, vom Evangelium her wirklich auch aufgetragen ist? Und wie verbinden wir das miteinander? Und wie sprechen wir noch eine Sprache, wenn die einen sozusagen jeweils das verunglimpfen, was dem anderen wichtig ist? Also heilsam wirken unserer Gesellschaft. Und das vierte und letzte, haben Sie es noch im Kopf? Wissen Sie es noch? Erinnern, beten, heilen und füreinander da sein. Ich glaube, und das schließt sich an das dritte ungemein an, gerade weil wir in der digitalen Welt leben, weil Menschen sehr vereinsamen. Es gibt in unserem Land viele funktionierende kleine Gemeinwesen. Zum Beispiel die Vereine wahrscheinlich hier im Ort. Ich finde es ganz schlimm, wenn man so macht, als seien die Christen die Einzigen, die miteinander auskommen. Ja? Gott sei Dank ist das nicht so. Und trotzdem glaube ich, dass in der christlichen Gemeinschaft etwas steht, etwas liegt, an dem eine Gesellschaft genesen kann. Deshalb nochmal diese Geschichte aus Markus 2. Dieser Mensch, dem Jesus Heil und Wohl zusagt, der kommt ja nur zu Jesus, weil er vier Freunde hat. Die Zahl steht übrigens da gar nicht, ne? Aber mindestens zwei müssen es gewesen sein, zwei ganz starke oder vier, so wie ich. Es liegt eine Chance darin, wenn wir zusammen anpacken. Und eine Zeit, die so individualistisch ist und so vereinzelt, die braucht Christen, die füreinander da sind und die füreinander einstehen. Es gibt sowas wie ein Adel der Gemeinschaft. Verstehen Sie, weil Gott für mich ist und weil Gott für mich da ist, kann ich für meinen Bruder, meine Schwester sein und kann für meinen Bruder und meine Schwester da sein. Und wenn eine Gemeinschaft das lebendig lebt, dann entsteht daraus eine Kraft für ein Gemeinwesen. Es ist dieses ewige, immer sich wiederholende Prinzip von Sammlung und Sendung. Und in dieses Prinzip, dass wir gesammelt werden, damit wir gesendet werden können, stellt Gott uns jeden Tag neu hinein. Und ich wünsche Ihnen, dass wir diese Kraft auch nochmal neu entdecken, was das heißt, wenn Christen aus verschiedenen Gemeinden und Hintergründen miteinander unterwegs sind. Ich habe das vorhin so einfließen lassen. Als ich meine Frau kennengelernt habe bei den Fackelträgern, habe ich recht schnell kapiert, dass sie Baptistin ist, und ich war auf dem Weg, landeskirchlicher Pfarrer zu werden, und das führte zu einigen Wochen, an denen wir immer mal wieder stundenlang in Korntal, im frommen Korntal, bei meinen Schwiegereltern über Taufe geredet haben. Das war eine spannende Unterhaltung, kann ich Ihnen sagen. Aber die haben dazu geführt, dass meine Frau und ich, als wir geheiratet haben, die ersten 4 Jahre ganz bewusst in der freien evangelischen Gemeinde Mitglieder geworden sind. Und ich war sogar Ältester in der freien evangelischen Gemeinde. Ich wäre auch ganz in den Baptisten gegangen, da hätte ich ja nicht Ältester werden dürfen, ne? Mit meiner Taufe. Das war damals so in der Gemeinde. Ich will jetzt gar nicht sagen, wo das war. Aber wir haben damals eine freie evangelische Gemeinde mit aufgebaut, die gerade im Entstehen war, weil ich so eine hohe Wertschätzung habe für den Weg, den meine Frau in einer Freikirche gefunden hat. Und auf dem Hintergrund der vielen Gespräche und aufgrund meiner Wertschätzung für das Gemeindemodell und das Lebensmodell ist meine Frau dann auch wunderbar und fröhlich mit mir in die Landeskirche gegangen. Und das ist natürlich mir in die Biografie hineingeschrieben. Ich war vor einigen Jahren beim Abschlussgottesdienst der Allianz Gebetswoche in Gießen, und die fand, weil das eine sehr große Allianz ist, in den Räumen der FEG in Gießen statt. Das ist ja mit die größte FEG in Deutschland, über 1000 Mitglieder, riesengroßer Raum. Und ich weiß noch, dass ich meine Predigt mit einer rhetorischen Frage begonnen habe. Die rhetorische Frage lautete: Was meinen Sie denn, wenn Jesus heute leben würde, in welche Gemeinde würde er denn gehen? Brüllt einer hinten raus: FEG! Ich weiß es gar nicht. Nicht, dass ich es bestreiten würde, ich weiß es einfach nicht. Das ist eine spannende Frage, oder? In welche Gemeinde würde Jesus denn gehen? Und irgendwann habe ich mal verstanden, Jesus wäre überall dort, wo er in der Mitte steht. Es gibt diese schöne Geschichte von Moody, dass er mal in eine liberale Gemeinde gehen wollte und der Pfarrer wollte ihn nicht haben, weil Moody war ja so super fromm und bekannt und hat immer versucht, um herumzureden. Und dann dachte er, der will kommen, ich muss dem irgendeine fromme Antwort geben. Sagt er: Bruder Moody, fragen Sie doch mal den Herrn Jesus, ob er wirklich will, dass Sie zu uns in die Gemeinde kommen. Nach einigen Wochen hat Moody wieder diesen Pastor getroffen und der Pastor fragt ihn: lieber Bruder Moody, was hat denn der Herr Jesus Ihnen gesagt? Da hat er gesagt: lieber Herr Pastor, der Jesus hat mir gesagt, ich sollte mir nichts draus machen, dass Sie mich nicht in Ihrer Gemeinde haben wollen. Er würde schon seit vielen Jahren versuchen, in Ihre Gemeinde zu kommen. Er hat es auch noch nicht geschafft. Sie merken den Spaß, den Ernst hinter dem Spaß. Ich glaube, Christus ist da, wo er im Mittelpunkt steht. Und wenn wir mal anfangen, das zu verstehen und die Unterschiede in Liedern und Stil und Tauffragen und allem sozusagen der Wirklichkeit und Wahrheit und Gnade Gottes anzubefehlen, dann kann Gott unser Miteinander in der Allianz und in der ACK, die ich ausdrücklich wertschätzen möchte, und in vielen anderen Formen wirklich gebrauchen, damit Christenmenschen in diesem Land einen Unterschied machen. Ich lade Sie ein, dass wir als Christen neu erinnern an das, was Gott uns geschenkt hat in diesem Land durch das Evangelium, an Grundwerten, die völlig atheistische, religionslose Menschen heute leben, die etwas mit Menschenwürde zu tun haben, die etwas zu tun haben mit diesem ganz, ganz hohen Gut der Freiheit und der Verantwortung, die etwas zu tun haben mit der Vergebung. Ich lade Sie ein, dass wir betende Gemeinden sind und dass wir unsere Zeit konkret vor Gott bringen. Ich lade Sie ein, dass wir heilsam wirken in einer Zeit, die uns immer mehr auseinandertreibt, wo ich immer weniger sehe, was uns in dieser Gesellschaft noch verbinden kann. Ich mache mir wirklich Sorgen und muss mir immer wieder sagen, ich bin jetzt nicht auf dem Emmausweg, ich will jetzt auf dem Jerusalemweg sein. Und ich mache Ihnen Mut dazu, dass wir das füreinander so leben, dass es ansteckend ist. Schlusssatz: Ich liebe das Wort von Wilhelm Busch, der einmal gesagt hat, es gibt nicht nur ansteckende Krankheiten, es gibt ansteckende Gesundheiten. Seien Sie ansteckend gesund.